Wundervoll. Ganz wundervoll. Aber was eigentlich? Wundervolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wundervolle Sendungen. Wundervolle Zahlen. Wundervolle Bewahrung. Wunder, dass wir immer noch uns finanzieren können. Wundervoll. Aber ist das eigentlich unser Thema? Gewiss, Anlass ist es, aber nicht der Grund. Wundervoll ist am ERF vor allen Dingen das E für Evangelium. Das Evangelium ist ein Wunder. Das Evangelium ist nämlich ein Wort, ist eine Mitteilung, die es in sich hat. Evangelium bedeutet eine gute Nachricht, eine erfreuliche Botschaft, nämlich die Botschaft, dass es Gott gibt und dass dieser Gott für uns ist. Das Evangelium ist eine mächtige Botschaft, weil hier Gott spricht. Ist uns eigentlich bewusst, welche Macht Worte haben? Eigentlich gibt es uns alle nur durch Worte. Denn das, was uns Menschen ausmacht, ist, dass wir Zuspruch erfahren haben, dass wir angesprochen werden. Alle unsere Fähigkeiten haben wir als Säuglinge und Kleinkinder gewonnen, dadurch, dass mit uns gesprochen wurde, dass man uns zugesprochen hat. Es gab makabere Versuche, dass man Säuglinge versuchte, einfach nur äußerlich zu versorgen, ohne mit ihnen zu sprechen, ohne ihnen Zuspruch, Zuwendung zu geben. Man wollte herausbekommen, was die Ursprache des Menschen ist, wenn Mutter und Vater nicht reden. Und all die Menschenkinder sind krepiert. Sie sind gestorben. Wir brauchen das Wort, um zu leben. Unsere Muttersprache beginnen wir zu lernen noch vor unserer Geburt, indem wir unsere Mutter sprechen hören. Und auch uns als Erwachsenen ist es sehr bewusst, wie viel Wörter Worte verändern können. Erinnert ihr euch an das erste "Ich liebe dich"? Und aus einem trüben November wird plötzlich ein Mai. Die trostreiche Zurede eines anderen Menschen. Was haben wir nicht alles als Jugendliche gelernt, in uns entdeckt, weil es andere gab, die sagten, das schaffst du, versuch's noch einmal, das liegt in dir, ich sehe das in dir, mach es, ich gehe mit. Ermunterung, Ermutigung. Worte bewirken Entfaltung, Worte bewirken Leben. Und dann das Schreckliche, es ist ja nicht das Wort an sich. Es sind ja die guten Nachrichten, das Evangelium, der Zuspruch, die Ermutigung, die Leben schafft. Und wie schlimm sind die Worte, die uns lähmen. Kam erst neulich ein Mensch zu mir, mittleren Alters ein Mann, der sagte, Herr Eckstein, das, was Sie von den Worten sagen, stimmt. Ich habe mein Leben lang mich nicht annehmen können, weil meine Eltern mich nicht annahmen. Ich konnte mich nicht entfalten, weil ich noch im Ohr hatte, was meine Eltern sagten. Es war Stereotyp, dass mein Vater sagte, was soll aus dir noch werden? Und die Mutter ergänzte, nichts ist, bist du ja heute schon. Das lähmt für ein Leben. Kennen wir diese lähmenden Botschaften und Worte in unserer Biografie, die einen anhängen und schwer machen? Gott redet zu unserem Leben. Er hat gesprochen bei der Schöpfung, es werde Licht und es ward Licht, es werde Leben und es ward Leben. Er hat zu Israel gesprochen in der Gefangenschaft und hat sie erlöst. Er hat sie geführt durch die Wüste, wundervoll die Welt erschaffen, wundervoll gerettet. Und dann hat er gesprochen, nicht durch ein zögerliches, ein dünnes, ein schwer verständliches Wort, sondern vollkommen sich mitgeteilt in dem einen Wort, das sein teuerstes ist, in seinem eigenen Sohn. Wir teilen uns durch Worte mit. Es ist immer eine Selbstmitteilung, wenn wir ehrlich werden. Und Gott wurde so ehrlich, so offen, so offenbar, dass er sein Teuerstes uns mitteilte, seinen einzigen Sohn. Er wird deshalb das Wort Gottes genannt. Wenn wir diesen wuchtigen Einstieg vor Augen haben, dann ist es in der Tat ein Wunder, wie die Anfänge des Evangeliumsrundfunks wundervoll wirken sollten. Hatten wir nicht damals ein quäkiges kleines Transistorradio? Mit knispelnden Nebengeräuschen hörte man eine verzerrte Stimme. Es war nur ein Ton, es war nur eine Stimme. Und dennoch kamen, so reduziert wie die Kommunikation war, schon damals Menschen zum Glauben. Wie kann das sein, dass Menschen Worte des Lebens, Worte der Ermutigung nur durch einen quäkigen Lautsprecher hören? Es ist gar kein Mensch gegenwärtig, es ist keine Gemeinschaft der Gemeinde, sondern in Einsamkeit auf dem Krankenbett, noch fern vom Evangelium, hören Menschen die Stimme des Evangeliums und sie erreicht ihr Herz. Es ist das Geheimnis des Wirkens Gottes. Und diesem Geheimnis wollen wir heute Morgen nachspüren. Was macht dieses E zur guten Nachricht? Und woher kommt diese Wirkung, dass durch Medien der allmächtige Gott wirken kann und so etwas schafft? Zeichen und Wunder gab es vor allen Dingen in der Zeit, als Gottes Wort leibhaftig auf dieser Welt war. Was für ein Vorrecht für die Menschen damals. Als Jesus über die Erde ging, da hörte man mit seiner Stimme Gott selbst sprechen. In seinen Augen sah man die Liebe des Vaters im Himmel. In der Art, wie er sich Menschen zuwandte, konnte man Gottes Gnade und Barmherzigkeit spüren. Und in den Zeichen und Wundern, die er tat, war das Herz Gottes offenbar. Wundervoll. Zeichen und Wunder. Das Johannesevangelium bevorzugt den Begriff des Zeichens für das Wunder. Warum? Nun, Wunder sind nicht Unterhaltung, sondern Wunder haben eine Botschaft. Sie wollen etwas vermitteln. Und in dem Begriff des Zeichens wird es deutlich, sie wollen Hinweis sein. Sie zeigen auf etwas hin, auf das Wesen des Vaters. Und so liebt es das Johannesevangelium, die Zeichen Jesu darzustellen und in Ausführlichkeit uns faszinierend in Herrlichkeit vor Augen zu führen. 7 Zeichen kann er in dem kleinen Raum ausführlich entfalten und er sagt, ich kann gar nicht alle Zeichen Jesu entfalten. Und so nehmen wir 1 von 7 und wir nehmen vielleicht das Höchste, das Eindeutigste, das Überwältigendste. Johannes 11, die Auferweckung des Lazarus. Wir sagen als Neutestamentler gerne, Johannes 11 ist das Evangelium im Evangelium, weil hier das ganze Geheimnis, das ganze wundervolle Wirken Gottes in einem Kern zusammengefasst ist. Nun, die Überraschung ist, es beginnt gar nicht wundervoll, sondern es beginnt ganz traurig. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, ist zum Tode krank. Was ist da wundervoll? Nichts. Jesus kam in eine Welt, die nicht wundervoll ist, sondern erlösungsbedürftig. Das Evangelium spricht zu Menschen, für die nicht alles wundervoll ist, sondern die krank sind zum Tode. Und wenn wir fragen, warum Johannes gerade diese Situation nimmt, nun, wer zweimal das Johannesevangelium liest, der lernt, es ist in Wahrheit die Situation der Gemeinde des Johannes. In der Welt habt ihr Angst. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Ihr werdet Traurigkeit haben. Das ist die Ausgangssituation. Und Jesus wird gesagt, der, den du lieb hast, der liegt krank. Und er verzögert sich. Und er geht nicht sofort und hilft, wie wir es erfahren, dass wir beten und wir werden nicht direkt erhört, dass wir eine Gemeinde gründen und es läuft nicht alles gut, dass wir eine solche Medienarbeit machen und alles Mögliche schießt uns quer. In der Welt habt ihr Angst, Drangsal, Not und Probleme. Ja, in der Tat, auch die Geschichte des ERF ist nicht nur eine wundervolle Geschichte, sondern es gab auch Anfechtungen und Irritationen. Aber Jesus tröstet seine Jünger und sagt, es ist keine Krankheit zum Tode, sondern ihr werdet sehen, dass ich verherrlicht werde, mit mir mein Vater im Himmel. Unser ganzes Leben soll Gott wundervoll verherrlichen. Nun kommt endlich Jesus zu den trauernden Schwestern Maria und Martha, denn Lazarus war schon gestorben. Und Martha kommt zu ihm mit einem seltsamen Glaubensbekenntnis. Jesus, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Konjunktiv, Irreales. Sie kannte nur noch die Hoffnung, die Zuversicht als eine vergangene Möglichkeit. 60 Jahre Jubiläum verleitet manchmal dazu, in die Vergangenheit zu gehen. Wisst ihr noch damals, was wäre alles, könnten wir noch mal neu anfangen. Und Jesus liebt nicht den Irreales im Konjunktiv. Er ist kein Freund der Vergangenheit. Er kommt aus der Zukunft. Und er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha antwortet so korrekt, wie wir eben gesungen haben, mit dem Glaubensbekenntnis. Ja, ich weiß, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Falsch oder richtig? Richtig. Was ändert das an Marthas Erfahrung, an ihrer Trauer? Nichts. Ist das nicht unsere Situation? Wir haben den richtigen Glauben an den richtigen Gott durch den richtigen Herrn Jesus Christus. Und wie leben wir? Als wäre alles vorbei und wir hätten keine Zukunft. Sorge, Angst und Probleme lähmen uns. Und Jesus sagt, Martha, das ist korrekt geantwortet. Der kleine Katechismus ist in deinem Kopf und in deinem Herzen, aber er rutscht nicht in dein Leben. Ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der kann niemals mehr tot sein. Martha, glaubst du das? Und wieder antwortet sie bewegend korrekt. Ja, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Richtig oder falsch? Schöner kann es der Evangelist am Ende des Evangeliums selber nicht formulieren. Martha hatte den richtigen Glauben, alles korrekt. Sie hätte ein theologisches Examen mit 1:1 bestanden, ganz super, wunderbar. Aber es hat nichts an ihrem Leben geändert. Leben wir noch von der Wurzel? Jetzt sagt ihr mir in Feierlaune, jetzt sei doch nicht so ungnädig mit der Martha, die hat doch gerade ihren Bruder verloren. Ich wäre ja auch nicht so streng, ging es nicht weiter. Denn Jesus geht mit Martha ans Grab heran. Und es war ein Höhlengrab mit einem Stein davor gerollt. Und Jesus will das Grab öffnen lassen. Und da sagt Martha, schön Jesus, endlich werden wir wundervoll erfahren, wie vollmächtig du bist. Nein, sie fällt ihm in den Arm und sie will ihn davon abhalten, sich zu blamieren und eine peinliche Situation zu schaffen. Sie traut bei all dem, was sie theoretisch glaubt, ihrem Herrn nicht wundervolles Wirken zu. Ist das nicht der Spiegel unserer Gemeinde- und Medienarbeit? Wir gehen immer von den Voraussetzungen unserer Möglichkeiten aus und wir versuchen unser Bestes zu geben, um das Evangelium den Menschen nahe zu bringen. Aber unsere Möglichkeiten sind zu wenig für Gottes wundervolles Handeln. Maßstab für das Evangelium sind Gottes Möglichkeiten, nicht unsere Möglichkeiten. Und kennen wir das nicht, dass wir spüren, dass Jesus an unsere verschlossenen Räume will, an unsere Probleme will, an die Konflikte will in unserer Organisation, Gemeinde? Und wir halten ihn davon ab. Wir alle haben verschlossene Räume. Da wollen wir den Herrn der Auferstehung nicht ranlassen. Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du mir glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und schlussendlich lässt sich Jesus weder von dir noch von mir abhalten, noch von Martha. Er geht an das Grab, stellt sich vor das geöffnete Grab und er ruft hinein. Das ist ein Evangelium, was jetzt kommt. Lazarus, komm heraus. Imperativ, Ausrufezeichen. Lazarus, komm heraus. Wie sinnvoll war dieser Satz? Menschlich gesehen war er unsinnig. Denn ein Appell an einen Toten ist zwecklos. Mit den Studierenden sage ich das immer gerne, weil bei uns Theologikum in Tübingen direkt neben dem Stadtfriedhof ist. Wir können ja in der Pause alle mal rübergehen auf den Friedhof. Jeder stellt sich vor ein Grab, macht die Grabplatte frei und ruft den Namen und sagt, komm heraus. Was wird passieren? Nun, ich selber wäre als neutestamentlicher Professor überrascht, wenn etwas passiert. Das wäre dann eine neue Erweckung. Normalerweise, wenn Menschen Appelle austeilen, wird nichts passieren. Ach, interessant. Wie oft haben wir gepredigt und gesendet und haben Menschen ermahnt? Wir dachten, es liegt nur dran, wir müssen richtige Befehle geben, richtige Gebote geben, Appelle an die Menschen. Das weckt keine Toten auf. Wie kommt Johannes, wie kommt Jesus, wie kommt Eckstein auf das Bild des Friedhofs? Das ist interessant. Wenn wir Evangelium verkündigen, haben wir es mit Menschen zu tun, die von sich aus so viel Voraussetzungen mitbringen, Gott zu erkennen, wie Tote, um zu leben. Wie oft lese ich und höre ich, dass die Welt sich so schlimm entwickelt, dass unsere Kirchen und Gemeinden und jetzt auch die Freikirchen und die frommen Organisationen eine Verfallserscheinung aufweisen. Es ist alles so furchtbar traurig. Wer ist je auf die Idee gekommen, auf einen Friedhof zu gehen und dann zu sagen, huch, die sind ja alle tot. Das wissen wir. Auf dem Friedhof gibt es nur Tote. Die Aufgabe des ERF ist nicht, Kuschelstimmung herzustellen unter denen, die schon leben. Sondern unsere Aufgabe ist, das Leben zu verkündigen. Und wir können es nicht selber. Menschen zum Glauben einzuladen und wir können es nicht selber. Das, was wir verkündigen, können wir selbst nicht halten. Wir versprechen der Welt etwas, das nur Gott halten kann. Ruft die Menschen zum Glauben, ladet sie ein, lasst sie das Leben und die Auferstehung treffen. Und das in der Tat kann nur Jesus selbst bewirken. Wie faszinierend, Jesus spricht und es geschieht, denn das ist Gottes Wort. Und das Wundervollste an diesen 60 Jahren waren die Augenblicke, wo es Gott gefallen hat, durch menschliche Worte in aller Mittelmäßigkeit das Wunder zu vollbringen. Tote lebendig zu machen, Traurige zu trösten, Verzagten neuen Mut zu geben und Müde wieder wach zu machen und lebendig. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu retten. Das können wir nicht. Wir sind nicht der Messias. Brauchen wir auch nicht zu sein. Es gibt schon einen in der besten Besetzung. Es ist der Sohn Gottes selbst. Wir sollen nur nicht im Weg stehen. Wir sollen ihm nicht in den Arm fallen. Wir sollen nicht Gräber verschließen und unsere Herzen verschließen. Wir sollen keine Gemeinheiten im Herzen bewahren und voreinander unwahrhaftig sein. Aber das alles ist nicht Grundlage für das Wunder. Grundlage für das Wunder ist seine Liebe und seine Gnade und seine Vollmacht. Er ruft hinein ins Grab und es geschieht. Und so geschieht es, dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie neu ermutigt werden. Meint nicht, wo immer ihr selber Evangelium verkündigt und verbreitet, ihr hättet nur die Möglichkeit, einen Menschen zum Glauben zu bringen. So wenig ihr Tote auferwecken könnt. Es ist Gottes Geschenk, dass er durch das Evangelium immer wieder vollbringt. Und dann heißt es lapidar, Jesus sagt zu Lazarus, komm heraus. Und Lazarus steht auf und kommt heraus. Das Wunder des Lebens Gottes. Ich habe mich immer wieder gefragt, woher hat der Evangelist diese Euphorie, diese Begeisterung? Was hatten die, was wir nicht haben? Und dann habe ich gemerkt, sie haben dieselben Probleme, dieselben Konflikte, dieselbe Anfechtung. Ja, sie wurden sogar um ihres Glaubens willen verfolgt bis zum Tode. Sie hatten nur eins. Worin hatten sie schon ewiges Leben? Worin vollkommenes Glück? In der Person Jesus Christus selbst. In ihrer Christusbeziehung als Christus, dem Leben und der Auferstehung. Das größte Glück besteht darin, in Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück. Da wird man dann zum Zeugen wie Lazarus, dass andere neugierig werden. Woher hast du dein Leben? Woher hast du dein Glück? Ach ja, und zum Schluss. Es ging nicht gleich so glatt, sondern er kam wohl zum Glauben, er kam wohl zum Leben, er kam heraus aus seinem Grab, aber er war noch gebunden an Händen und Füßen mit den Leichentüchern. Ja, das kennen viele von uns auch. Noch eine Decke vor den Augen und noch gebunden. Manche Christen sind schief gewickelt und noch in Bindung. Und deshalb hört auch der ERF bei der Mission nicht auf, sondern die Seelsorge geht ja weiter. Und Jesus gibt diesen wunderschönen Befehl zu den Umstehenden: Macht ihn los von seinen Binden und lasst ihn laufen. Das ist unser Auftrag. Menschen zu befreien von ihren restlichen Bindungen, dass sie das entdecken, was sie geschenkt bekommen haben in der Person des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Dass wir uns gegenseitig die Binden abnehmen, die Tücher von den Augen. Als Lazarus aufstand, war es ein fröhliches, österliches Sackhüpfen, das er vollführte, denn er war ja noch gebunden. Ist das nicht wunderschön, wenn wir neu in unseren Gemeinden und im Land sackhüpfende Christen entdecken, die ihre Auferstehung neu erleben? Und dann helfen wir uns zu entbinden. Das nennt man Glaubensentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Wundervoll. Amen.